Anna Lucia Richter, Sopranistin, kommt zum Heidelberger Frühling 2015. Sie hat ein eigenes Programm gestalten können, hat sich da etwas überlegt und herausgekommen ist, dass sie mit den 7 Todsünden kommt. Das klingt zunächst sehr bedrohlich, aber hat natürlich durchaus auch einen musikalischen Hintergrund. Worum geht's denn in Ihrem Programm?
Na, die 7 Todsünden sind für mich eine Möglichkeit gewesen, sehr vielfältige Emotionen ausdrücken zu können in einem Programm, das möglichst vielseitig sein sollte und ungewöhnlich sein sollte. Es ging darum, dass man einen Abend gestaltet, der nicht im konventionellen Sinne ein klassischer Liederabend ist. Deshalb habe ich dann nach einem Thema gesucht, das Möglichkeiten von Barock bis Moderne gibt, und kam dann auf Kurt Weils 7 Todsünden. Auch deshalb, weil ich mit Sascha Walz gearbeitet habe, einer Tänzerin, die Monteverdis Orfeo choreografiert, und geschaut habe, was gibt es eigentlich ansonsten für Stücke, die Tanz und Gesang kombinieren, weil mich das dann immer sehr gereizt hat. Dadurch kam ich eben zu Kurt Weil und den 7 Todsünden, das ein Stück ist für eine Tänzerin und eine Sängerin in den Hauptpartien. Die 7 Todsünden sind ja ein letztlich hochaktuelles Thema mit den Stichworten Faulheit, Stolz, Wollust, Zorn, die ja zeitlos sind. Sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet Faulheit in der Moderne, was hat es früher bedeutet? Und da ließ sich ein Programm drum herum spinnen.
Also es geht um das 1933 uraufgeführte satirische Ballett, wie das damals hieß. Kurt Weill, Bert Brecht hatte da seine Finger auch mit im Spiel und der berühmte Balanchine, der Choreograf, war auch irgendwie mit beteiligt. Damals ging es darum, dass man sich kritisch mit oder satirisch mit den Zuständen in den Vereinigten Staaten auseinandersetzt. Das würde uns ja jetzt, sagen wir mal, hier in Ihrer Neufassung nicht so interessieren. Sie konzentrieren sich dann vermutlich auf diese Todsünden, Sie haben schon die wichtigsten genannt, mit der Frage, sind das noch Todsünden? Sind wir da noch betroffen, wenn uns jemand vorhält, du bist geizig, du bist zornig, du bist wollüstig und so? Hat das noch eine Bedeutung?
Genau darum geht es. Jeder kennt diesen berühmten Werbespruch, Geiz ist geil. Eigentlich verbinden sich da schon 2 Todsünden. Man hat die Wollust und den Geiz, und beides wird als positiv dargestellt. Dadurch wird natürlich einerseits die individuelle Seite des Menschen hervorgehoben. Jeder darf tun, was er will. Soll er geizig sein, soll er seine Wollust ausleben, Faulheit. Aber dadurch wird es dem Menschen natürlich auch unglaublich schwer, mit seiner Freiheit umzugehen.
Allzu viele Freiheit ist wieder eine Begrenzung, ein Verlust eigentlich.
Genau. Allzu viel Freiheit ist letztlich wieder Unfreiheit oder die Gefahr, sich selber zu verrennen. Mhm. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und wir setzen die Ausschnitte, die wir aus Kurt Weils 7 Todsünden ausgewählt haben, in Verbindung mit neuen Stücken, Uraufführungen von Matan Porat, einem Nachwuchskomponisten.
Das ist ein israelischer Komponist, der auch schon sehr viel Erfolg gehabt hat.
Der auch schon beim Heidelberger Frühling aufgetreten ist letztes Jahr. Und dem ich dann damit quasi diese Frage weitergeleitet habe, was sind denn die modernen Todsünden oder was passiert mit den Todsünden heute? Das wird er in einigen kurzen Stücken, die sich jeweils mit einer Todsünde auseinandersetzen, beantworten, auf seine Art und Weise.
Singen Sie jetzt Weil-Musik und auch Porat-Musik?
Genau. Wir werden das in einen, Zyklus ist falsch gesagt, es sind Ausschnitte Weil und Stücke von Matan Porat, die wir in Beziehung setzen miteinander und die ich singen werde und wo die Tänzerin Jael Schnell tanzen wird dazu.
Die Hauptperson bei Weil war ja eine gespaltene Persönlichkeit. Anna, Sängerin, Lotte Lenja in der Uraufführung, und eine Tänzerin, die sozusagen die Persönlichkeit zusammengebaut haben. Ist das bei Ihnen auch so? Sie sind Anna 1 und die Tänzerin ist Anna 2?
Ganz genau so wird es sein, ja. Wir werden versuchen darzustellen, dass es sich um eine Person handelt. Und da wir schon bei Monteverdis Orfeo zusammengearbeitet haben, wo ich auch getanzt habe und nicht nur in Anführungsstrichen gesungen habe, werden wir auch das ein bisschen weiterspinnen, sodass ich mich auch bewegen werde. Und sie wird nicht singen, sie wird aber sprechen. Das heißt, wir werden wirklich uns verweben und zeigen, dass wir eine Person sind und zwei verschiedene Teile dieser Person darstellen.
Begleitet werden Sie von einem Pianisten?
Genau, begleitet werden wir von Nicolas Rimmer, wobei begleitet eigentlich in dem Zusammenhang schon fast das falsche Wort ist, sondern er ist wirklich ein kammermusikalischer Partner. Wir sind quasi dann das Trio auf der Bühne, das diesen Abend gestaltet.
Das ist ein sehr anspruchsvolles Programm, was Premiere hat dann in Heidelberg. Das haben Sie vorher noch nirgendwo aufgeführt.
Genau, das ist für den Heidelberger Frühling konzipiert.
Sie sind, wie ich schon gesagt habe, eine sehr junge Sopranistin noch, haben schon wunderbare Kritiken. Also einer hat mal geschrieben, ihre Stimme ist zum Niederknien. Es wird viel geschrieben, aber ich meine, man wird es nicht schreiben, wenn man nicht begeistert wäre. Wie kam sie denn zum Gesang?
Ich hatte das Glück, in einer Musikerfamilie aufzuwachsen und bin jetzt in dieser Familie schon die vierte Generation, die das beruflich macht. Mhm. Es gibt viele Leute, die sagen, das kann auch Unglück sein, aber für mich ist es ein großes Glück, weil meine Eltern mich niemals gezwungen haben, in diese Richtung zu gehen, das wird ja ganz schnell unterstellt, sondern mir einfach sehr viele Möglichkeiten gegeben haben, mich musikalisch entwickeln zu können und meine Freude daran entwickeln zu können.
Sie haben schon ganz viele Preise auch bekommen, bedeutende Auszeichnungen bekommen. Man hat auch für Sie komponiert, Wolfgang Riem zum Beispiel hat für Sie komponiert. Sie waren in China, Sie waren jetzt gerade in New York, Ihr Debüt in New York, jetzt wo wir sprechen, noch im alten Jahr 2014. Es gibt in YouTube einen Ausschnitt, da singen Sie Händel. Und diese Arie, die Sie da singen, da fand ich, das geht wirklich ans Eingemachte. Also da haben Sie irgendwie einen Ton getroffen, wo man mitschwingt irgendwie, auch wenn man nicht singen kann. Vor allem nicht so wie Sie. Ist Barockmusik Ihre Basis?
Ich würde nicht sagen, dass Barockmusik mein Mittelpunkt oder meine Basis wäre, aber ich fühle mich sehr wohl, wenn ich Barock singen darf. Ich fühle mich an sich am wohlsten, wenn ich mich ausdrücken darf in wunderbarer Musik. Und das geht gerade im Lied, auch jetzt in dem Programm für Heidelberg, sehr gut, weil es intime Musik ist und ich dadurch unglaubliche Freiheiten habe und nicht eingeschränkt bin.
Mhm. Haben Sie so ein bisschen Interesse auch an Sachen, die selten gespielt werden, die auch selten gehört werden?
Auf jeden Fall. Allerdings nicht in dem Sinne, dass es mir darum geht, möglichst unaufgeführte Werke zu finden oder selten aufgeführte Werke zu finden, sondern ich schaue, was bringt mich ins Schwingen und was berührt mich, wo habe ich das Gefühl, etwas ausdrücken zu können, etwas sagen zu dürfen, etwas zu sagen zu haben.
Sie sind auch in China schon aufgetreten. Wie reagiert denn das chinesische Publikum?
Das war sehr spannend, weil es ein Festival für neue Musik war und deshalb sowieso sehr viele außergewöhnliche Programmpunkte hatte. Und ich habe dort mit Moritz Eggert ein Stück aufgeführt, das er für mich geschrieben hat, ein halbstündiges Werk über Brentano und Rilke-Gedichte, was unglaublich verrückt ist. Also ich habe Toy-Piano gespielt, ich habe Bongos gespielt, Melodica gespielt, alles Mögliche. Und das chinesische Publikum war unglaublich aufgeschlossen. Erst einmal extrem unruhig, was mich in dem Moment beunruhigt hat, aber gar nicht aus Desinteresse, sondern weil die so viel zu gucken hatten. Und dann sind sie aber unglaublich mitgegangen in diesem Konzert. Und ich habe das in guter Erinnerung, wie intensiv die Atmosphäre dann war.
Lernen Sie leicht sowas? Also da kann man es ja nicht einfach hinstellen und gucken, dass man schön singt. Da muss man ja sehr viel mehr noch beachten und sich eingebläut haben.
Naja, leicht würde ich das nicht bezeichnen. Ich habe kein absolutes Gehör. Ich kann solche Geschichten nicht vom Blatt singen, aber es ist nicht damit getan, dass man stundenlang die Töne übt und sich auch mit dem Text auseinandersetzt, sondern das bewegt sich in den Gedanken weiter im Alltag. Diese Zeit ist mir dann wichtig zu haben.
Ist auch schon mal passiert, dass der Text weg war und dass Sie irgendwelche Vokalisen von sich geben mussten?
Natürlich, ich glaube, das passiert jedem Mal. Das ist mir sogar tatsächlich in diesem Konzert in China passiert. Mhm. Aus einem ganz schnöden Grund. Wir hatten wegen Problemen mit dem Zoll nicht mehr unsere kleinen Instrumente, die waren alle geschasst worden. Und ich musste in kürzester Zeit großes Glockenspiel lernen anstatt Toy-Piano und musste quer über die Bühne rennen, um rechtzeitig wieder bei den Bongos zu sein, bei dem Klavier zu sein. Die Noten standen gefühlte 100 Meter entfernt und ich hatte wirklich plötzlich einen Blackout. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Und dann habe ich angefangen zu improvisieren.
Das höre ich immer wieder, dass Sängerinnen und Sänger sagen, das Publikum spielt so eine große Rolle. Wenn man im Publikum sitzt, denkt man, die Armen da auf der Bühne können uns sowieso nicht sehen, weil die Scheinwerfer sie bescheinen. Da kann man gar nicht ins Dunkle reingucken. Wie kommt es denn, dass man trotzdem spürt, ob man das Publikum im Griff hat?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, das kann man nur teilweise erklären. Ich merke sehr genau, ob jemand dabei bleibt oder ob er daran denkt, was er am nächsten Tag kochen möchte. Es ergibt sich irgendwann, wenn es gut läuft, und das ist das, was mir auch an diesem Beruf immer wieder Schauer über den Rücken jagt, wenn ich das Gefühl habe, es gibt regelrecht einen wortlosen Dialog zwischen Publikum und mir. Ich merke plötzlich, sie ziehen aus mir eine Interpretation heraus, die in diesem Moment entsteht, die ich vielleicht selber vorher gar nicht für möglich gehalten hätte, die aber in dem Moment sich als ganz genau richtig anfühlt.